Ja, ich vermute, ihr habt alle schon mal erlebt, wie eine Person euch etwas Wichtiges zu sagen hat. Wo du gemerkt hast, dass eine Person, die dir jetzt etwas weitergeben möchte, wo ihm auf dem Herz ist oder wo er aufgrund von seinen Erfahrungen gemerkt hat, das ist wirklich wichtig. Also beispielsweise im Beruf. Vielleicht hast du eine gute Beziehung zu deinem Chef gehabt oder immer noch. Oder zu einer erfahrenen Person in dem Bereich, wo du schaffst. Und die Person hat dir mal gesagt, hey, look, wenn du auf das und auf das achtest, dann machst du nicht so viel falsch. Oder das ist wirklich das Wesentliche. Ich gebe dir den und den Tipp. Natürlich kann man etwas Wichtiges auch im Bereich von der Familie zum Beispiel jemandem weitergeben. Ich persönlich finde es auch immer sehr spannend von erfahrenen Mann und Frauen zu hören oder auch auszufragen, hey, wie haben die das erlebt, eure Familie da in dieser Zeit, wo die Kinder noch kleiner gewesen sind und was würdet ihr anders machen, was würdet ihr wieder gleich machen? Und vielleicht hat er auch schon jemand ungefragt eben seine Erfahrung, seinen Schatz oder das, was eine Person gelernt hat aus dieser Familienzeit weitergegeben. Du hast gemerkt, okay, da muss ich jetzt gut hinhören, weil da möchte man jemanden etwas wirklich Wichtiges sagen, wo ihm aufs Herz gekommen ist und wo er anderen möchte auch verfügbar machen. Oder allgemein natürlich fürs Leben, oder kann man so Tipps, so Weisheiten weitergeben. Auch der Bereich vom geistlichen Leben, vielleicht hast du ja einen Mentor oder einen Mentor gehabt, jemanden, der dich begleitet hat immer mal wieder oder ein geistliches Vorbild, wo dir einmal ans Herz geleitet hat, eine bestimmte Sache, wo er gesagt hat, hey, das ist wichtig, acht auf das. Zum Beispiel, hey, schau, dass du einfach ein demütiges Herz hast. Oder schau, dass du ein dankbarer Mensch bist. Dass du vielleicht am Morgen aufstehst, für drei Sachen Gott einfach Danke sagst. Und so weiter und so fort. Wie soll ich das euch sagen? Der Bibeltext, wo ich jetzt gerade vorlese, aus dem 1. Chronik 28, die Verse 8 bis 10, die haben auch mit dem zu tun, dass jemand anderem, beziehungsweise dem ganzen Volk auch noch, etwas Wichtiges zu sagen hat. Und ich lese das jetzt gerade vor. Nun denn, vor dem ganzen Israel, vor der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes ermahne ich euch, befolgt und erforscht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr im Besitz des guten Landes bleibt und es euren Kindern nach euch auf ewig vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen, wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. So habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Genau, das sind die Worte von David, am Anfang als Volk und dann als sein Sohn, als sein Thronnachfolger. Zum Leben von David gibt es ja zu sagen, er hat ja viel Höchst und Tiefst gehabt, sehr kriegerische Zustände. Und was ruhiger geworden ist, hat er das Anliegen gehabt, Gott einen Tempel zu bauen. Das war sein Wunsch, weil er gemerkt hat, hey, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, wunderbar und wunderschön. Und ja, Gottes Haus oder eben Bundeslade, die Stiftshütte. Das ist irgendwie eine andere Kategorie. Und darum hat er den Wunsch geäußert und Gott hat dann auch reagiert auf den Wunsch durch den Propheten Nathan und hat zuerst mal ein bisschen klargestellt, wer eigentlich wer ist, nämlich dass er Gott ist und dass er den David vom Feld geholt hat, als kleiner Bubel und ihn zu dem Mann gemacht hat, wo er jetzt ist und sein Königtum gestärkt und gefestigt hat. Und dass er ihm ein Haus bauen will, beziehungsweise dem Volk Israel, ein Königtum für immer. Und ja, hat verschiedene Worte von Gott da äußert. Ja, und auch klarstellt, hey, ich habe mich eigentlich nie geäußert, wieso baut ihr mir nicht ein Haus, sagt Gott. Also es war nicht irgendwie Gottes Wunsch gewesen, hey, machen wir das endlich, es kann doch nicht sein, dass Bundeslade da unter Zeltbahnen ist, geht gar nicht, sondern das war mein Wille gewesen. Aber Gott ist gleich auf den David eingegangen, auch wenn auch etwas anders. Und zwar hat er ihm gesagt, du sollst es nicht bauen, an deinen Händen klebt zu viel Blut aus diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, die sicher speziell waren und Gott den David gebraucht hat, aber es war halt so gewesen. Und er hat ihm bestätigt, sein Sohn soll das Haus bauen. Und interessant ist bei diesen Worten, die ich vorher gelesen habe, aus der 1. Chronik 28, 8 bis 10, dort lesen wir von ganz viel Plänen und Material, wo der David dem Salomo dann überreicht hat und ihm gesagt hat, schau, da steht alles, wie du vorhallen und die diverse Gebäude und Schatzkammern, wie du das selbst erstellen. Ich vermute, dass der David inspiriert durch den Heiligen Geist die Pläne niedergeschrieben hat oder eine Vision gehabt, wo er dann das aufgeschrieben hat. Es ist von einer Schrift, von etwas Schriftlichem gedreht. Und das hat er jetzt dem Salomo übergeben. Ein Plan von der Abteilungen, von der Priester, Levi, Leviten. Und ja, hat das einfach ihm so überreicht. Und ich stelle mir das so bildlich vor, wie der Salomo ein bisschen überfordert die ganzen Pläne bekommt und jetzt den Auftrag bekommt, das Haus für Gott zu bauen. Bei all diesen Plänen und all dem, ja, diesen Zusagen, was er auch an Edelmetall gesammelt hat und all die Materialien, könnten aber die gewichtigen Worte von David fast ein bisschen untergehen, die ich vorhin vorgelesen habe. Also zusammengefasst, eben bringt es ja zum Ausdruck, dass der Salomo Gott soll erkennen, der Gott, wo der David kennt hat, und dass er von ganzem Herzen, also mit seinem ganzen Herzen ungeteilt ihm soll dienen, dem Gott mit williger Seele. Und was mir noch so entgegengesprungen ist, als ich das Anfangswoche gelesen habe, ist, dass eine Verheißung noch da drin ist in diesen Worten, weil der David sagt ihm, und wenn du ihn suchst, dann wird er sich von dir finden lassen, wenn du ihn suchst. Und jetzt sehen wir, wenn wir den Weg vom Salomo anschauen, Gott segnet den Salomo, er festigt sein Reich. Wir lesen in 1. Könige 3,3 auch, dass der Salomo Gott geliebt hat. Er liebte den Herrn und wandelte in den Ordnungen Davids. Also der hat einen guten Weg eingeschlagen. Und Gott erscheint auch am Anfang am Salomo und sagt, hey, look, erbitt, was du möchtest und ich will es dir geben. Also in einem Traum begegnet Gott und es kommt uns fast so ein bisschen wie ein Märchen vor, oder? Wo man kennt, so klassischerweise, oder eine Fee, die sagt, hey, drei Wünsche hast du zur Verfügung. Und ja, der Salomo erlebt das in dem Sinn, aber erlebt das beim lebendigen Gott und das ist wirklich war so passiert, dass er hat wünschen durfte. Und der Salomo hat gezeigt, dass er weise ist, schon in seinen jungen Jahren. Ja, er bittet Gott um Weisheit, um Erkenntnis, um Verständnis, um das grosse Volk Israel zu führen, zum Recht zu sprechen, um dieser grossen Aufgabe Herr zu sein. Und Gott hat das sehr gefreuten Wunsch, dass der Salomo nicht irgendwie um Reichtum gebeten hat oder um Beseitigung der Gegner, die es ja auch immer mal wieder gegeben hat, sondern er hat um Weisheit gebetet und Gott hat ihn gesegnet da drin. Es gibt ja da so ein klassisches Beispiel, wo die Weisheit von Salomo dann sich sehr verbreitet hat bei diesen zwei Frauen, die unter einem Dach gewohnt haben, im gleichen Haus waren, beides Neugeborene. Und die eine Frau hat in der Nacht ihr Kind verdrückt und das ist gestorben. Hat es gemerkt und hat es der anderen Frau gebracht und ihr lebendiges Kind zu sich genommen. Und die hatten das am Morgen gemerkt und ein Streit ist losgegangen, wem gehört das lebendige, wem das tote Kind. Und sie sind vor den Salomo gekommen und das hat der Salomo gemacht. Er hat dem Diener gesagt, hey, nimm ein Schwert, halbier das Kind und gib jedem von diesen Frauen einen Teil. So sind beide glücklich. Und wo das die Mutter vom lebendigen Kind gehört hat, dann ist die natürlich, hat sich total erbarmt und Mitleid gehabt mit dem Kind und hat gesagt, nein, 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 die andere Frau soll es haben, bitte nicht. Und in dem Moment hat der Salomo gesagt, die gesagt hat, nein, nein, gib es der anderen, das ist die wahre Mutter. Und das ist eindrücklich. Die Leute haben Ehrfurcht bekommen von der Weisheit von Salomo, es hat sich überall verbreitet. Und wir lesen auch in der Bibel, dass er ein weises und verständiges Herz gehabt hat, wie kein anderer Mensch zu seinen Lebzeiten. Und im Hinblick auf den Reichtum, den er ja nicht erbittet hat, hat er so viel gehabt, wie nie ein König gehabt hat, ja, wie nie jemals jemand haben wird. Also auch heutige Milliardäre, die stellt der Salomo in Schatten. Wenn man das ein bisschen aufrechnet, was da für Reichtümer vorhanden gewesen sind. Ja, der Salomo hat schließlich dann den Tempel angepackt, den Tempelbau, 7 Jahre lang hat er gebaut und hat dann Bundeslade aus der Stadt Davids, aus dem Teil von Jerusalem, auf den Berg Moria gebracht, Gerätschaften dorthin gebracht, Stiftshütten, in die Schatzkammer vermutlich. Und wo er alles dorthin gebracht hat, ist die Herrlichkeit von Gott durch eine Wolke gekommen und hat den Tempel erfüllt, sodass die Priester gar nicht mehr haben können rein und raus gehen. Eindrücklich, was da passiert ist. Und dann hat es so ein bisschen wie eben einen Einweg gegeben. Der Salomo hat eine Ansprache gehalten und er hat ein Gebet gebetet in Bezug auf den Tempel. Was er sich von Gott wünscht, dass er sie erhört, wenn sie da betet. Und der Schlussteil, 1. Könige 8, 60 und 61, möchte ich da auch noch vorlesen. Damit alle Völker auf Erden erkennen, dass er, der Herr, Gott ist und keiner sonst. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Das ist so der Schlussteil. Und ich finde den auch bemerkenswert, wenn man seine Geschichte anschaut. Dass da der Herr euer Gott ist und keine sonst. Und nachdem er betet hat, der Salomo, ist Feuer vom Himmel oben abgekommen. Das ist mir irgendwie in der Vergessenheit gerade, dass der Salomo das auch erlebt hat. Da gibt es ein paar Ereignisse mit Feuer vom Himmel. Es hat ja ein riesiges Opfer gegeben, riesiges Brandopfer, riesiges Schlachtopfer, x Tier. Und das Feuer kommt vom Himmel oben runter und verzehrt das ganze Opfer. Das hat der Salomo erleben, das hat aber das ganze Volk, das da versammelt war, dürfen erleben. Und die sind auf Knie und haben Gott alle Ehre gegeben. Kann man sich vorstellen. Das war gewaltig. Und nachher begegnet Gott dem Salomo zum zweiten Mal und sagt: Hey, ich habe das Gebet erhört. Und ich nehme es ernst. Und ich gehe darauf ein. Ich will wirklich, dass an dem Ort, wenn Leute zu mir rufen, ich will ihr Gebet erhören. Ich will sie segnen. Und wenn sie Fehler machen, dann dürfen sie Buße tun und umkehren. Und ich will mich über sie erbarmen. Aber was Gott auch gesagt hat, ist: Wenn ihr anfangt, anderen Göttern nachzulaufen, wenn ihr mich nicht mehr als euer wahren und einzigen Gott anbetet, dann werde ich das Königtum verstoßen, ich werde den Tempel, der wird preisgeben und ihr werdet zum Spott werden für alle Völker. Das hat Gott am Salomo auch nochmal so mit Nachdruck gesagt. Wenn du die Chronik liest, dann könntest du eigentlich das Gefühl haben, okay, der Salomo hat sein Leben gelebt und alles gut ist. Er hat sich zu seinen Vätern gekleidet und dann ist die Geschichte fertig. Wenn du aber den Königen lesest, dann siehst du dort, dass sich das Blatt ein bisschen gewendet hat im Leben von Salomo. Er hat sich von Gott abgewandt oder mindestens zum Teil von Gott abgewandt. Es steht sogar, dass Gott zornig war auf den Salomo. Weil er hat den Bund gebrochen. Den Bund mit Gott. Und Gott hat ihm das Königreich entrissen.
Was war speziell in seinem Leben? Er hat viele Frauen geliebt. Weiss jemand von euch, wie viele das gewesen sind? 1000, he? Muss man sich mal vorstellen. 1000 Frauen. Also wenn du jede Frau mal einmal siehst, he? Und das verteilst, dann vergehen die Jahre. He? Dass du jede Mal siehst, ist natürlich nicht so gewesen. Viele Frauen wird er gar nicht können, immer wieder gesehen haben. 700 waren fürstlich, 300 waren neben die Frauen. Und ein wesentlicher Unterschied zu seinem Vater, dem David, ist nicht nur die beträchtliche und riesige Zahl an Frauen, sondern es ist betont, es sind fremde Frauen gewesen, oder eben von einem fremden Land. Neben der Pharao-Tochter hat der Salomo moabitische, ammonitische, edomitische und hethitische und auch noch andere Frauen gehabt. Aus anderen Ländern oder eben aus den kanaanitischen Völkern. Und bemerkenswert ist ja schon, dass vor der Landeseinnahme Gott vehement darauf hingewiesen hat, vertreibt oder löscht es aus, das sind da die harten Worte, oder? Löscht es aus und dünnt euch nicht vermischen und gebt euren Männern nicht Frauen von diesen Völkern, weil sonst werdet ihr verleitet werden und auf Abwägen kommen. Interessant ist auch im sogenannten Königsgesetz, im 5. Mose 17,17, wo spezifisch um Gebot für den König geht, heisst, er soll nicht viele Frauen haben. Ist auch noch interessant. Aber Salomo, der hat das ignoriert. Er hat die Gebote ignoriert und mindestens einen Teil der Gebote. Und in der 1. Könige 11,4, dort lesen wir dann: Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Es ist eigentlich noch verrückt, wenn man denkt, dass der Salomo, der dort bei der Einweihung von dem Tempel gebetet hat, auf die Abwege gekommen ist und angefangen hat, anderen Göttern nachzulaufen. Also er hat andere Götter dient, finden wir auch so vor. Und er hat Opferaltäre aufgebaut für die Frauen. Und zwar für alle Götter. Für alle. Könnt ihr so nachlesen. Wie hat es so weit kommen? Ich denke, er hat die Worte von seinem Vater zu wenig beherzigt. Oder eben nicht bis an sein Lebensende beherzigt. Ist auch noch auffällig, oder? Das steht, als er alt geworden ist, oder? Ist am Schluss hat er sein Herz anderen Göttern zugewendet, wobei man, glaube ich, schon muss sagen, da ist etwas schleichend auch passiert. Und ich habe am Anfang betont, mir ist die Verheißung so entgegengekommen, wenn du ihn suchst. Und die Bibel hat ja viel Verheißung in Bezug auf die Suche. In Bezug auf Gott zu suchen. Also so eine bekannte Stelle ist Jeremia 29, 13 und 14. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Oder 1. Chronik 16, 11. Fragt nach Jahwe und seiner Macht. Sucht seine Nähe zu aller Zeit. Oder im Amos 5, 4. Denn so spricht Jahwe, der Herr: Sucht mich, dann werdet ihr leben. Und auch Jesus hat davon geredet. Bittet, und es wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Und so weiter. Der Salomo hat, und das wäre jetzt meine Unterstellung, mindestens einen Teil von seinem Leben Gott nicht mehr gesucht oder eben ihn zu wenig gesucht. Und er ist auch ein trauriges Beispiel eben von Fremdprägung, von Fremdeinfluss. Und Gott weiß, wieso er die Gebote gegeben hat, seinem Volk. Er weiß es um die Gefahr, die andere Menschen können haben für einen. Ich war am letzten Sonntag an einer Konf vom Göttibub, von der Mary, meiner Frau. Und dort hat der Prediger so ein Sprichwort aufgenommen, das ihr sicher auch kennt: Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Also er hat das ein bisschen ausgeweitet, hat gesagt: Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du in 10 Jahren bist. Und das ist mir irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, einfach so im Zusammenhang mit dem Prägen. Unser Umfeld prägt oder hat mindestens Potenzial, uns zu prägen. Und das gilt es immer wieder zu bedenken und wir möchten uns hoffentlich von Gott prägen lassen. Und spannend ist auch, dass in dem Königsgesetz, nochmal auf den Salmo bezogen, dass dort steht, der König soll sich eine Abschrift machen lassen vom mosaischen Gesetz, also oder von den Geboten, damit er drin kann täglich lesen und er Gottesfurcht bewahrt und Gott seine Königsherrschaft verlängern tut. Und ich habe das Gefühl, das ist so der Unterschied auch vom Salomo zum David. Natürlich findest du beim Salomo ganz viel Weisheit und auch Weisheit mit Gottesbezug. Aber wenn du so die Psalmen liest und gewisse Abschnitte, nehmen wir mal da 2 raus, Psalm 63,7, wo der David sagt, wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Oder Psalm 119,97, Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Und man gewinnt einfach den Eindruck, der David hat das gelebt. Er hat das gelebt bis ins Lebensende. Und krass finde ich aber auch, dass wir am Anfang lesen beim Salomo, er liebte den Herrn. Und er gewisse Gebete gesprochen und muss sagen, wow, genial. Aber der Schluss von seinem Leben so anders rausgekommen ist. Und er sich von Gott versündigt hat und das nachher eine grosse Konsequenz gehabt hat in Bezug auf Israel und aufs Königtum. Ja, was heisst das für uns? Wenn wir aus dem Alten Testament, nicht nur aus dem Alten Testament, aber ich betone das auch gerade jetzt beim Alten Testament, so Geschichten lesen zu Ereignissen, dann sind das ja nicht so nette Geschichten, spannend zu lesen, sondern das Alte Testament ist auch das Wort von Gott. Und es ist uns gegeben, damit wir einerseits ermutigt werden, diesen Vorbildern nachzueifern, uns begeistern zu lassen, wie da Männer und Frauen Gott vertraut haben und wie Gott Geschichte geschrieben hat, schon von Anfang an. Und auf der anderen Seite haben wir da drinnen ganz viele Warnungen, wo wir ein negatives Vorbild haben oder wo wir eben sehen, so nicht. Und das hat Konsequenzen. Und die dürfen uns Mut machen, es anders zu machen oder daraus zu lernen. Das ist manchmal so eine Sache, oder? Geschichte lehrt, dass man nichts lehrt, oder? Habe ich einmal gehört bei uns in der Kirchengeschichte, gewisse Sachen wiederholen sich immer wieder, aber wir dürfen davon lernen. Die erste Sache, die ich jetzt aber nicht möchte näher ausführen, die einem entgegenkommt und ich angesprochen habe, ist eben, wähle deine Beziehungen weise. Also ich bete jetzt auch jetzt schon für meine Kinder, dass sie dürfen einen Ehepartner haben, Mann, Frau, wo Gott lieb hat. Das ist uns wichtig. Aber auch ganz allgemein für ihre Freunde. Und für uns alle ist das wichtig, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns stärken im Glauben, die uns Mut machen. Rausstreichen möchte ich jetzt aber das mit der Verheißung. Such Gott, das nehme ich damit. Such Gott, such seine Gegenwart, such ihn immer wieder, ob du jung, älter bist oder uralt. Du darfst du selber entscheiden, wo du bist, in welcher Kategorie. Aber wir sind alle aufgefordert, Gott zu suchen. Wie? Ja, ganz einfach. Ganz einfach, sage ich so da vorne. Aber indem wir unser Kostbarste, unsere Zeit opfert, das Opfer bringen und zumal einfach mal Gemeinschaft haben und vor Gott sind. Und an ihn denken. Also wer von uns freut sich nicht, wenn jemand am Geburtstag ein Kärtchen oder anruft oder auch sonst mal, wenn jemand nachfragt, hey, wie geht's dir? Du merkst, ich bin dieser Person wichtig, die denkt an mich. Ja, Gott freut sich, wenn wir an ihn denken, wenn wir einfach uns Zeit nehmen und vielleicht einfach mal den Stress, den wir uns manchmal machen, weglegen und sagen, und jetzt sitze ich an und ich denke einfach an meinen Herr. Freue mich einfach an der Gegenwart, die geschenkt ist. Und natürlich dürfen wir auch ihn fragen. Ihn fragen, vielleicht stehst du vor einer Entscheidung. Einmal mehr hast du daran gedacht, ihn zu fragen. Herr, wo geht es durch? Was möchtest du? Sein Wort zu lesen, immer und immer wieder, so erkennen wir ihn. Das unterschätzen wir immer wieder. Das prägt uns. Da lernen wir Gott kennen, seinen Herzschlag. Wir lernen hinzuhören. Was ist Gottes Wille? Aber wir lernen auch allgemein in dieser Zeit mit Gott, dass wir hinhören, was er uns mitteilt. Und ich merke, es ist grundsätzlich geht es einfach immer wieder darum, dass ich mein Herz öffne für Gott. Dass ich Räume schaffe in meinem Herz, wo er anknüpfen kann. Und dass ich eine Sehnsucht entwickle nach ihm. Ich sage, Herr, ich möchte mehr von dir in meinem Leben. Dass ich mich von ganzem Herz eben mit williger Seele ausstrecke nach seiner Gegenwart. Wir haben ja ein Jahreslos, was heisst, ich bin der gute Hirte. Und wir dürfen seine Kinder sein, seine Schafe. Und da kann man sich manchmal so ausruhen bei dem Herdengefühl. Ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst, oder? Ich bin ja in dieser Herde. Aber ich glaube, wir haben alle die Verantwortung, uns immer wieder auszurichten zu dem Hirte und seine Nähe zu suchen. Da dürfen wir einander auch Mut machen. Und ich möchte nicht den Stellenwert vom Sonntag abnehmen, verstehe mich nicht falsch. Aber wir sind alle ermutigt, als Schaf den Hirte und seine Nähe zu suchen, auf ihn zu hören und seine Gemeinschaft auch zu geniessen. Ich weiss nicht, ob ihr gewusst habt, dass der Salomo einen zweiten Namen gehabt hat. Der Name heisst Jedidia. Und Gott hat extra durch den Prophet Nathan, am David und der Bathsheba das ausrichten lassen. Der Name bedeutet vom Herrn geliebt. Aber das Wunderbare ist, hey, du bist auch vom Herrn geliebt. Du bist geliebt von Gott. Und seine Liebe ist so gross, dass er jeden von uns besonders lieben kann. Er liebt dich besonders fest und er möchte, dass du ungeteilten Herzens bist. Dein Leben lang. Und wir wollen den Herrn nicht suchen, damit wir auf falsche Wege können, meinte ich. Sondern das ist die schöne Frucht. Und wir wollen ihn suchen, weil er es wert ist. Das darf eigentlich unser Motiv sein, aber es ist nicht so einfach. Da sind wir auch Menschen. Und wir wollen ihn nicht nur suchen, wenn wir Schiffsbruch haben, wenn wir in Not sind, wenn wir Fragen haben, sondern wir wollen ihn auch suchen, wenn es uns gut geht. Dann wollen wir ihn auch suchen. Das fordert mich selber sehr raus, ihn dann zu suchen. Du bist kein Salomo, du bist ein Kind Gottes. Du lebst im neuen Bund. Gottes Geist ist dir gegeben. Und trotzdem, oder erst recht, sind wir ermutigt, unsere Lust zu haben am Herr und ihn immer und immer wieder zu suchen. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir dürfen, in die Anbetung gehen, ganz bewusst, ihn mit Liedern loben. Und ich mache dir einfach Mut, die Zeit einfach auch zu nutzen, um den Herrn zu suchen. Es ist eine kurze Zeit, aber die wollen wir nutzen, um ihm alle Ehre zu geben. Und ich möchte jetzt noch beten. Ja, Vater, du bist so ein wunderbarer Gott, der es einfach durch und durch gut meint mit uns. Und all die Gebote, die du deinem Volk weitergegeben hast, du hast es nicht gemacht, um sie einfach einschränken, sondern weil es du gut gemeint hast. Gut gemeint, du hast sie wollen bewahren. Aber du hast auch gewusst, dass kein Mensch hat deine Gebote erfüllen. Das hast du uns gezeigt und erkennbar gemacht, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und darum hast du deinen Sohn gegeben, die Welt. Und da sind wir so dankbar, dass wir einfach dürfen, gerecht da stehen vor dir, geheiligt, beschenkt mit deinem Geist. Und danke dürfen wir dich, auch wenn wir beschenkt sind mit deinem Heiligen Geist, immer wieder suchen, deine Gegenwart und Nähe und uns erfrischen lassen und erfreuen lassen und auch erleben, wie dort, wo wir dich suchen, du uns einfach ein reich segnest. Aber wir wollen es tun, weil du wert bist, weil du unser wunderbarer Gott bist und Schöpfer und deine Liebe jeden Tag gilt für uns. Ich habe Lob und Dank dafür. Amen.